Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Podcast von Karin Ertl und Charlotte Cordes. Hier hören wir bewegende Lebensgeschichten von tollen Menschen, über die wir uns freuen, sie hier kennenlernen zu dürfen. In der Episode mit Laila zieht sich das Thema Freiheit durch alle Lebensbereiche. Sie lebt aktuell in Paraguay und hat mit uns einen Blick in ihre Vergangenheit gewagt. Wie sie auf ihrem Lebensweg traurige und belastende Erlebnisse in ihr Leben integriert, wie sie dabei gelernt hat, Frieden zu schließen, aber auch Grenzen zu setzen und wie wir alle zu einer erfüllteren Sexualität finden können. All das in der kommenden Stunde. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Laila, bei uns im Podcast. Und ich verrate jetzt nicht zu viel, ich habe es jetzt gerade im Vorgespräch erfahren, dass wir mit Übersee sprechen.
Jawohl.
Das ist ja voll cool. Also finde ich jetzt wieder diese technischen Möglichkeiten, die es jetzt gerade gibt, genial, weil wir sonst hätten wir wahrscheinlich nie die Gelegenheit gehabt, miteinander zu sprechen. Voll super. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wo bist du da und was machst du da?
Ja, ich bin in Paraguay mit meinem Mann seit 3 Jahren schon. Wir haben jetzt letztens die 3 Jahre geknackt. Im März diesen Jahres.
War das das Ziel, die 3 Jahre zu knacken?
Ja, irgendwie. Also der Paraguay hat natürlich jetzt auch schon diese 3 Jahre. Da können wir auch schon ein kleines Büchlein drüber schreiben, was wir jetzt hier schon erlebt haben, was wir jetzt für Eindrücke von dem Land gewonnen haben. Und abgesehen davon, dass wir schon so reiselustig waren im letzten Jahr, haben wir dann unsere Reisepläne erstmal ad acta gelegt aufgrund der aktuellen Situation und haben gedacht, ja, wir machen es uns einfach gemütlich hier und bauen unser Online-Business weiter auf von hier. Und ja, es ist schon sehr entspannt. Es ist schon ein sehr entspanntes Leben hier. Uns geht's echt gut.
Was war denn eure Motivation, nach Paraguay zu gehen?
Also Paraguay hat uns angezogen, weil es hier so ein Gemeinschaftsprojekt gibt. Und daran wollten wir teilnehmen. Da sind wir auch hin, haben da 6 Wochen mitgearbeitet und sind dann da wieder weggegangen, weil wir gemerkt haben, dass das ganz anders war, als sie das so nach außen hin dargestellt haben.
Was für eine Art von Gemeinschaftsprojekt war das?
Ja, das baute sich auf, also so eine Wohnsiedlung sozusagen. Mhm. Soll auch... Also nach außen hin stellen sie das dar, als dass das ein sehr großes Projekt werden soll, aber es ist ganz anders in Wahrheit.
Also wie immer in der Werbung sozusagen.
Mhm. Genau, also die machen ganz anders Werbung. Wenn man dann da ist, merkt man, dass sie da eigentlich, ja, wir haben so wahrgenommen, eine Zweiklassengesellschaft aufbauen wollen und irgendwie die Siedlung wie so ein, ja, weiß ich nicht, deutsche oder amerikanische Vorstadt so aufbauen. Also gar nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen und vorstellen. Und deshalb sind wir dann nach den 6 Wochen da wieder raus. Aber wir sind dann halt hier hängen geblieben in Paraguay, weil wir ziemlich alles so auf diese eine Karte gesetzt haben. Also für uns war klar, nach Deutschland gehen wir definitiv nicht zurück. Wir waren vorher 3 Monate in Portugal. Und da hat es uns dann aber auch nicht gehalten, weil wir gemerkt haben, so ganz frei bauen und so können wir hier doch nicht, wie wir uns das vorstellen. Es ist auch immer noch EU. Und das waren eben so Gründe, die uns dann nach Übersee haben springen lassen sozusagen.
Was ist denn da freier? Dürft ihr da, also Bürokratie oder was ist freier?
Ja, also im Grunde, es gibt schon auch eine ähnliche Gesetzgebung wie in Deutschland, aber es ist so witzig hier, die Umsetzung ist einfach eine ganz andere. Aber was definitiv so ist, ist, dass du hier nicht dir lange hier Baugenehmigungen besorgen musst oder so. Also du kannst hier ein Stück Land kaufen und dann kannst du da anfangen zu bauen. Also du kannst sehr frei bauen, du kannst dir das so bauen, wie du das haben möchtest und bist dann nicht so viele Reglement gebunden wie in Deutschland.
Und das war euer Wunsch, dass ihr euch selber was wirklich baut, also auch wirklich ein Haus baut?
Ja, das haben wir zwar bis jetzt noch nicht gemacht, weil, ja, wie gesagt, in diesem Projekt war es das dann ja nicht. Und wir sind halt jetzt noch in so einem hübschen kleinen Häuschen hier zur Miete und bauen uns eigentlich gerade unsere Existenz auf. Ja.
Ist da so die Mietpreise und so, sind die auch günstiger als in Europa? Oder ist das
ja? Auf jeden Fall. Also das Häuschen hier, das ist halt ein freistehendes Häuschen mit einem Garten dran. Das Haus hat, glaube ich, 45 Quadratmeter. Oh Gott, und wir bezahlen 250 Euro umgerechnet.
Okay. Das ist günstiger. Ist ja. es voll in Paraguay? Sind da viele Menschen oder seid ihr da, ist es dünn besiedelt? Ich habe gar keine Ahnung.
Sehr dünn besiedelt. Mhm. Das ist interessant. Also Paraguay ist so ungefähr so groß wie Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen, sagt man. Und es gibt mehr Kühe als Einwohner.
Ah, so wie in Neuseeland mehr Schafe als Menschen sind, so, oder?
Genau.
So,
okay. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wie viel Einwohner.
Okay, alles gut.
Zahlen, das ist nicht so.
Ja, das dürfen die Leute selber googeln. Warum ist denn das so ein großer Wunsch gewesen von euch, ein eigenes Haus zu haben? Dass ihr sogar nach Paraguay geht dafür?
Ja, also es war nicht primär das Haus, sage ich mal so. Es war schon der so Antrieb, freier leben zu können, als wir das in Deutschland können, auch ja auch was Abgaben betrifft und sowas, ne? Und das Haus, also es ist ganz interessant. Ich habe schon den Wunsch immer noch, so ein schönes kleines Häuschen zu haben, so dieser Gedanke, ich möchte ein Nest bauen, bevor wir jetzt eben auch unsere Familienplanung konkret umsetzen.
Also ein eigenes meinst du, so nicht zur Miete, sondern
genau.
deins.
Mhm. Genau, schon was eigenes. Mhm. Und ja, man braucht aber natürlich auch hier in Paraguay die finanziellen Mittel dafür, genauso wie auch in Deutschland. Und ja, weil wir halt also so mit unserem Online-Business aufbauen und so, das war jetzt eine sehr intensive Reise die letzten 3 Jahre. Und wir hatten jetzt einfach noch nicht die finanziellen Mittel, um uns ein Grundstück zu kaufen und ein Haus zu bauen. Und irgendwie war, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war dann auch so ein, ja, letztes Jahr, so ein Mindshift bei mir, weil ich immer so gesagt habe, die ultimative Freiheit ist für mich ein Stück Land, wo keiner reingucken kann, ja, so ein Garten, der eben, wo keiner eben reingucken kann, wo ich auch nackig drin rumlaufen kann und ein schönes Häuschen. Und weil wir halt jetzt schon so lange jetzt zur Miete leben, eigentlich habe ich dann gemerkt, das ist ja, ich bin ja eigentlich viel freier hier in dem Mietshäuschen. Also wir haben hier einen Gärtner, der kommt einmal die Woche, der kümmert sich. Der dieser Vermieter, der hier die Häuser gebaut hat, der hat uns letztes Jahr noch einen Pool dahingesetzt. Mhm. Also dann haben wir uns, dann hat er noch ein Haus dazu gebaut, da haben wir uns ein Büro angemietet. Also irgendwie haben wir uns alles verwirklicht, was wir haben wollten. Also ein Haus zum Wohnen und ein Haus zum Arbeiten. Aber es ist eben alles noch zur Miete, es ist kein Eigentum. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, das ist eigentlich auch total frei, weil wir sind vogelfrei. Wir können unsere Sachen packen und können auch reisen gehen oder in ein anderes Land gehen. Und wenn wir jetzt hier ein Grundstück hätten, dann würdest du das hier nicht so einfach alleine stehen lassen. Also da würdest du dir schon Haussitter holen oder so, weil hier gibt's auch so lustige Geschichten, wenn Menschen ihr Haus mal längere Zeit unbeaufsichtigt lassen. Also eine witzige Geschichte, da war ein Mann, der kam dann wirklich 10 Jahre später wieder und das Haus war halt bis auf die Grundmauern abgebaut.
Oh. Also es war alles mitgenommen, da hatten wir alle zerlegt brauchen.
Also sogar wirklich die Steine, das ganze Haus war wieder abgebaut.
Okay.
Und, aber auch so eine witzige Geschichte, weil die Menschen haben dann wohl, die Paraguayer haben dann auch wo rumgefragt, ja, kennt ihr wen, wem gehört dieses Haus? Also der hat sich auch wohl nicht mit der Nachbarschaft irgendwie abgesprochen oder angefreundet oder so. Da hätte man schon sagen können, ja, ich bin jetzt weg, könnt ihr mal auf mein Haus aufpassen. Aber der war wohl total separiert, hat sich halt nicht mit den Nachbarn beschäftigt. Und die haben auch erstmal rumgefragt, so, ja, wem gehört das denn? Das ist leer. Und das stand dann halt 1, 2, 3, 4, 5 Jahre leer. Und irgendwann haben die halt angefangen, das abzubauen.
Das ist sehr, sehr witzig. Das würde auch, also wenn ich mir das witzig, in Deutschland vorstelle, das wäre hier, glaube ich, würde hier nicht passieren können.
Bisschen
also
absurd.
Ich weiß nicht, nur so
keine
von der Mentalität her, das ist schon anders.
Mhm. Ja,
es
hat die Mentalität mich, ist schon
es,
sehr
es hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, dass du sagst, ihr wollt da so bleiben oder ihr baut euch da ein Haus. Also ich fand es fast ein bisschen seltsam, weil ich das Gefühl habe, so wenn ich dich jetzt reden höre, dass du eigentlich jemand bist, der gerne auch unterwegs ist und der tatsächlich sich auch oder die sich tatsächlich auch gerne mal wieder spontan für was anderes entscheidet. Stimmt das?
Ja, schon. Ja, also es ist auch ganz interessant, wir haben hier Freunde gefunden, die haben sich dieses Grundstück aufgebaut mit Haus und richtig selbstversorgermäßig und die haben jetzt wieder alles verkauft.
Oh,
die sind so in unserem Alter und die wollen halt jetzt wieder auf Reisen gehen. Also und ich auch gemerkt habe, Mensch, das eigene Haus, das kommt schon, es kommt schon. Also ich bin jetzt 36, muss jetzt keine Panik kriegen und wenn wir das in 10 Jahren haben oder in 15 Jahren, dann ist es auch schön. Also dass ich mich da irgendwie wieder so ein bisschen von gelöst habe, von dieser Vorstellung, ja, das ist dann die Freiheit, wenn ich mein eigenes Haus habe. Ich auch gemerkt habe, nee, was ist denn eigentlich Freiheit? Und Freiheit, ja, fängt ja sowieso im Kopf an. Und ne, zu Hause kann man sich überall fühlen, wenn man in sich selbst zu Hause ist. Und das waren dann echt so auch tiefe Erkenntnisse in den letzten Jahren nochmal. Ne?
Bist du denn grundsätzlich ein freiheitsliebender Mensch? Also schon immer gewesen?
Absolut.
Oder? Absolut.
Ja, absolut. Also das ist, ich glaube, das Freiheitsstreben ist mein allergrößtes Streben im Leben. Ja.
Wie bist du denn da aufgewachsen? Wie war das bei euch zu Hause? War das sehr auf Sicherheit bedacht oder warst du da sozusagen die Außenseiterin mit ihrem Freiheitsstreben oder hat es genau in die Linie gepasst?
Das ist eine schöne Frage. Also ich bin da so ein Dorfkind. Ich bin in Deutschland auf dem Dorf aufgewachsen, auch in einem eigenen Haus. Also den Luxus hatten wir. Mhm. Meine Mama war Witwe, als sie meinen Vater kennenlernte und hatte eine tolle Witwenrente bekommen. Und mein Vater hat sie dann dazu gebracht, ein Haus zu kaufen. Also
von der Witwenrente.
Genau, da war irgendwie der Vater meiner Brüder, der ist bei einem Autounfall gestorben und er hatte so eine dicke Lebensversicherung und die lag da noch. Und meine Mutter ist da wohl nicht rangegangen. Also mein Vater hat mir irgendwann diese Geschichte erzählt. Und er hat sie dann so dazu gedrängt, hier, da musst du jetzt in eine Immobilie investieren. Und so haben meine Eltern dann dieses Haus gekauft. Und ich bin dann in dieses Haus reingeboren sozusagen und habe da auch bis zu meinem 20. Lebensjahr drin gelebt. Mhm. Und dann bin ich ausgezogen, ja. Ich kann gar nicht sagen, also ob ich da jetzt so Außenseiter war. Ich weiß noch mal, dass ein Lehrer hat mal zu mir gesagt, ich würde in meiner eigenen Welt leben. Also ich denke, oh gut, ist ja schön.
Was für eine Welt war denn das, in der du da gelebt hast?
Tja.
Hattest du selber das Gefühl, du lebst in einer eigenen Welt oder war das tatsächlich nur der Eindruck von außen?
Ich denke schon, dass ich in einer eigenen Welt gelebt habe. Also ich habe mit 16 Jahren zum ersten Mal Depressionen diagnostiziert bekommen.
Oh,
ich hatte
okay.
Also irgendwie so eine Art Nervenzusammenbruch. Und natürlich so ich kann ja auch die Vorgeschichte verstehen jetzt heute, wie es da hingekommen ist. Also so wie mein Elternhaus war, die Einflüsse, die da waren. Und ich weiß halt, heute sage ich immer, ich hatte einfach auch in meiner Teenagerzeit schon tiefgreifende Lebensfragen, die mich beschäftigt haben und keiner konnte mir die beantworten.
Welche?
Meine Eltern konnten mir die nicht beantworten.
Zum Beispiel, was für Fragen?
Ja, wer sind wir, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also vor allem diese Frage, wer bin ich? Das hat mich immer angetrieben. So, darum bin ich, glaube ich, auch schon in jungen Jahren eben, so früher hat man noch Esoterik gesagt, auf diesen esoterischen Weg gegangen. Irgendwann habe ich das Wort dann, ja, das war dann so abgelutscht. Heute spricht man eher von Spiritualität, aber im Grunde, ja, Esoterik ist ja auch eben die Wissenschaft, die nach innen geht, ne, und die so Zusammenhänge zwischen mir als Individuum und dem Leben eben begreifen möchte, verstehen möchte. Und ja, meine Eltern konnten mir diese Fragen nicht beantworten. Also mein Vater, meine Eltern leben leider beide nicht mehr. Die haben beide die 60 Jahre nicht geschafft.
Wow.
Und ja.
Haben die sich einfach, weil du sagst, die haben sich nicht, also haben die sich einfach mit solchen Sachen nicht auseinandergesetzt oder wollten nicht oder hat sie nicht interessiert? Ja. Oder
ich glaube, das ist es schon. Also ich konnte mit meinem Vater schon immer über alles sprechen, mit meiner Mutter auch, aber irgendwie war so, es ist halt so, wie es ist und es war so eine Ohnmacht. Also heute würde ich sagen, so ein Ohnmachtsgefühl. Mein Vater war sehr dem Alkohol angetan. Mhm. Meine Mutter hat auch Alkohol getrunken, beide auch starke Raucher. Und irgendwie, wenn ich so an meine Kindheit und Jugend denke, dann sehe ich immer ein sehr düsteres Haus irgendwie. Meine Mutter war depressiv, mein Vater ist immer fremdgegangen.
Oh je, okay.
Also so, das war so
also ein bisschen Soap-Drama bei euch.
Ja, irgendwie ja, schon. So. Also so mit 12 Jahren habe ich meinen Vater in Flagranti erwischt mit einer anderen Frau.
Oh Gott. Ach je.
Das war super. Irgendwie so mit 12 Jahren dann zum ersten Mal mit dem Thema Fremdgehen konfrontiert zu werden. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt heute genau in diesem Themenbereich wirke. Also es ist so interessant, wenn man seine Geschichte dann nochmal so rückwirkend betrachtet. Mit 12 Jahren war das ein Trauma für mich.
Ja.
Und heute sage ich aber, das war ja der Initialschuss für meine Reise in die Ursprünge der Sexualität. Aber das hätte ich ja damals, auch in den jungen Jahren, hätte ich das halt niemals so erwartet. Ne?
Ja.
Genau, und da waren dann schon so diese Familiendramen, ja.
Wie bist du denn da, also wenn du sagst, es klingt ja schon dramatisch und dann du mit 16 diagnostiziert mit einer Depression und solchen Sachen, wie bist du da rausgekommen? Also auch, du bist ja offensichtlich, also du hast zwei ältere Brüder von einem anderen Vater und das heißt, du bist Einzelkind deiner Eltern, die jetzt auch nicht mehr leben. Genau. Oder hast du da noch Geschwister? Nee, da hast du keine mehr, oder? Nur die, da bist du die Einzige. Und du hast in diesem düsteren Haus da gelebt. Und wie bist du da? Du bist ja jetzt gut drauf und du wirkst sehr positiv. Das habe ich dir auch im letzten Podcast schon gedacht. Wie bist du da rausgekommen aus diesem Loch?
Ja, das war eine Reise. Das war, war eine Reise. Also ich habe viele Drogen konsumiert. Ich habe so versucht, so mit Selbstmedikation mich da, und dadurch bin ich ja schon in meine eigene Welt abgetaucht irgendwie, weil ich damit nicht umgehen konnte, was ich eben erlebt habe. Und diese Depressionen haben mich schon 10, 15 Jahre locker begleitet. Und es waren immer so Phasen, in denen ich depressiv war und dann wieder nicht. Ich habe schon irgendwie so meinen Lebensweg beschritten. Ich habe dann nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zur Ergotherapeutin. Und während meiner Ausbildung ist meine Mutter dann erkrankt an Krebs. Das war dann auch nochmal, also das war dann so die allerschlimmste Zeit meines Lebens, wo ich so viel gekifft habe wie in meinem ganzen Leben vorher noch nicht, weil ich einfach nicht damit umgehen konnte. Und nach 14 Monaten Erkrankung hat sie ihren Körper dann verlassen.
14 Monate, hast du gesagt? 14 Monate.
14 Monate, das ging doch schnell. Ja.
Gab es denn da in der Zeit Menschen, andere Personen, die dir durch diese Zeit geholfen haben? Hattest du irgendjemanden als Kontakt?
Ja, auf jeden Fall. Also meine damals längste Beziehung, der Mann, der war natürlich an meiner Seite und auch ganz tolle Freundinnen. Mit einer bin ich auch heute noch befreundet. Zwei Freundschaften haben leider meinen Auswandern nicht überlebt. Die sind an daran, dass ich jetzt ausgewandert bin, vor 3,5 Jahren zerbrochen. Aber die waren bei mir. Das hat mich auch sehr gestärkt, auf jeden Fall.
Deine Brüder auch, oder waren die eher ein bisschen außen vor?
Ja, die waren schon irgendwie da, aber die sind so anders irgendwie als ich. Also ich weiß noch, als die Beerdigung meiner Mama war, ich hatte vorher auch mal wieder 2 Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater. Mein Vater lebte zu dem Zeitpunkt noch, aber die Beziehung zu ihm war auch schwierig. Wir haben Kontakt gehabt, dann wieder keinen Kontakt. Ich habe immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht, so 2 Jahre später. Und dann, bevor der Beerdigung hatten wir eben auch wieder eine Weile keinen Kontakt. Dann hatten wir wieder Kontakt und bei der Beerdigung, er hat sich so an mir festgehalten. Also so, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so ich will mich eigentlich an dir festhalten. Und er hielt sich aber so krampfhaft an mir fest. Und ich meine, die waren ja dann auch schon lange nicht mehr zusammen, meine Eltern. Aber ich wusste, dass mein Vater hat meine Mutter ja trotzdem immer noch sehr hoch angesehen und geschätzt als Menschen. Und mit dem einen Bruder habe ich eigentlich viel auch gekifft zusammen. Das war dann so, also als die Beerdigung zu Ende war, sind wir zu meinem Bruder gegangen und haben da alle zusammen hoch die Tassen und gekifft, um irgendwie damit umgehen zu können, dass wir gerade unsere Mutter verloren haben. Ich war halt 20 und der andere Bruder war halt irgendwie schon so mit seiner Frau verheiratet und in einem ganz anderen Film einfach. Also das war nicht so die Unterstützung, die ich mir eigentlich gewünscht hätte von älteren Brüdern.
Wenn du damals so gar nicht einen Weg gehabt hast, wie du damit umgehen kannst, gerade mit diesem schweren Schicksalsschlag, dass deine Mutter gestorben ist und dann später, ja auch wahrscheinlich nicht kurz danach dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Vater.
Ein paar Jahre später.
Ja. Wie hast du es irgendwann geschafft, damit doch noch umzugehen, oder ist dir das irgendwann gelungen?
Ja, also ich bin zum Glück ja ein Mensch, der über Gefühle reden kann. Und das habe ich auch immer getan. Also ich kann auch heute gut über diese Dinge sprechen. Ich finde es jetzt gerade in der Situation, merke ich schon, dass ich auch wieder so emotional werde, weil ich das ja jetzt so ganz intim euch erzähle, die mich jetzt noch gar nicht wirklich kennen.
Aber danke, ich auch immer, dafür.
Ja. aber ich habe immer drüber gesprochen. Also ich habe immer auch Wege gesucht, mit der Trauer umzugehen, und habe auch immer Wege gesucht, aus der Sucht rauszukommen. Und das ist auch eben wieder, was wir am Anfang so gesagt haben, dieses Freiheitsstreben. Ich hatte immer dieses Freiheitsstreben und ich wusste auch, diese Sucht macht mich nicht frei. Im Gegenteil, die hält mich wirklich in so einer Abhängigkeit. Und auch, ich meine, Trauer ist natürlich. Und die Zeiten der Trauer habe ich mir auch genommen. Aber natürlich in den Zeiten, wo ich noch so viel gekifft habe, also das war interessant, als ich dann Jahre später wirklich mal konsequent aufgehört habe mit dem Kiffen, da kam auch noch mal viel hoch, wo ich wirklich gemerkt habe, wie sehr ich auch Trauerprozesse oder generell emotionale Entwicklung dadurch unterdrückt habe, dass ich eben so viel gekifft habe. Ne? Und dadurch, dass ich aber immer sehr selbstreflektiert war, habe ich schon Entwicklungsschritte gemacht. Aber es ist hochinteressant, also für die Menschen, die eben so mit Süchten zu tun haben, es kommt vieles nochmal hoch, wenn man die Sucht dann wirklich überwindet. Dann zeigen sich Themen nochmal und die wollen dann nochmal angeschaut werden. Und so, ja, ich spreche halt heute davon, integriert werden. Mhm. Ja.
Und das hast du dann getan? Du hast sie integriert inzwischen?
Ja.
Mhm. Ja, das klingt so ein bisschen, ja.
Ja, es ist so. Es ist interessant, dass das jetzt auf einmal, dass es sich so emotional anfühlt, wenn ich euch davon erzähle. Mhm.
Hast du länger schon nicht mehr das erzählt, wahrscheinlich auch, oder?
Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Das ist jetzt ja alles schon viele Jahre her.
Ja, ja. Gab es da tatsächlich ein Schlüsselerlebnis oder war das ein Prozess, dass du da rausgekommen bist, so richtig? Also, oder gab es so, wo du gesagt hast, ja, jetzt, ich entscheide das jetzt und ich will das jetzt. Freiheitsstreben, hast du schon gesagt, war ein großes Motiv. Aber gab es so ein, kannst du dich an einen Schlüssel oder mehrere Schlüsselerlebnisse erinnern, wo das so Klick gemacht hat, richtig? Oder kann man das so nicht
beschreiben? Ich hatte immer wieder so Erkenntnisse, so tiefe Erkenntnisse, auch durch meine spirituelle Reise, auch durch meinen Weg, ich sag mal so zurück zu Gott, weil in meiner Jugend war ich so, boah, die Christen sind ganz böse und die haben die Hexen verbrannt und so. Da habe ich mich ja eher so für Magie und Hexerei und diese Dinge interessiert und habe mich auch dem Christentum komplett entsagt. Also ich bin auch heute kein Religionsanhänger, aber was für mich auch Teil dieser Reise und auch Teil meiner Heilung war, war auf jeden Fall so meine Reise zurück zu Gott. Also was ich halt heute unter, also ich benutze den Begriff, aber für mich ist Gott nicht der weiße Mann und so. Also
was ist er für dich? Was verstehst du denn unter Gott?
Genau, für mich ist es die Liebe. Und ich sage, die Liebe ist überall die allumfassende Substanz, die uns umgibt und die unser Herz schlagen lässt. Das ist die Liebe für mich. Und das war eigentlich so mein Weg zurück in meinen Glauben, in einen tiefen Glauben, dass es halt eine höhere Macht gibt, eine höhere Kraft, die uns antreibt, die das Leben hier, dieses wundervolle, wunderschöne Leben und die Natur kreiert hat. Und das hat mir auch immer wieder Kraft gegeben. Und das hat mir auch geholfen, auch mit dem Tod zum Beispiel anders umzugehen. Dass ich halt heute weiß, meine Mama und mein Papa, die sind ja nicht weg. Also die sind ja als Energien, sind die immer noch, als Ahnen sind die bei mir. Und ich kann mit denen Kontakt aufnehmen und die unterstützen mich auf meinem Lebensweg. Und ich habe dann Jahre später auch eine schamanische Ausbildung gemacht und das hat dann auch nochmal so dazu beigetragen. Also so diese privaten Weiterbildungen, die ich dann so gemacht habe. Ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht und eine schamanische Ausbildung. Und das hat dann alles so auch meinen Weg geebnet eben in diese Richtung.
Was sind denn das für Situationen, wo du das ein oder andere Mal mit deinen Eltern Kontakt aufnimmst?
Ach ja, da gab es eine. Das ist also eine der tiefsten spirituellen Erfahrungen, die ich hatte. Das war, nachdem meine Mama gestorben war. Das war also nach 2007. Da hatte ich meine erste eigene Wohnung. Und da habe ich auf meinem Sofa gelegen und habe so eine Meditation gemacht. Und da habe ich sie über mir gespürt. Also das war total ergreifend. Und damals war ich auch noch so ein bisschen in diesem Zweifeln, ja, war es das jetzt wirklich oder nicht? Und heute, ich habe das wirklich komplett abgelegt, dass ich sage, ich muss das jetzt nicht mehr anzweifeln, weil das war meine Mama. Die war irgendwie über mir, hat so über mir geschwebt als Energie und hat mir so mitgeteilt, hey, ich bin da. Und das war auch so schön, als sie gestorben ist. Sie war die letzten Wochen noch in einem Hospiz. Und als wir dann morgens dahin gefahren sind, da war ein Regenbogen über dem Ort. Das war auch so schön, weil so sie mir den Regenbogen geschenkt hat. Ich gehe jetzt über die Regenbogenbrücke. Mhm. Ja, und mein Vater ist 2015 gestorben. Das war ziemlich plötzlich. Der hatte wohl einen Herzinfarkt. Und ich war zu der Zeit nicht zu Hause. Und als ich den Anruf bekommen habe, dann bin ich danach in Trance gegangen, so wie ich das eben in meiner schamanischen Ausbildung gelernt habe. Und habe direkt Kontakt aufgenommen. Also er war sofort da. Und wir hatten auch vorher wieder mal anderthalb Jahre keinen Kontakt, weil es einfach nicht ging, die Beziehung. Es war einfach zu schwierig und ich habe mich dann distanziert und habe dann auch gesagt, ich will jetzt auch nicht wieder versuchen, die Beziehung aufrechtzuerhalten, weil er schon sehr krank war vom Alkohol und sehr depressiv und sehr so in seiner eigenen Welt und ich war irgendwie immer Ursache allen Übels. Und deshalb hatte ich mich eben schon von ihm getrennt. Und das Interessante war, dass Menschen mir damals gesagt haben, vertrag dich wieder mit deinem Vater. Weil wenn du das nicht machst, wenn der auf einmal weg ist, dann wirst du das bereuen. Mhm. Aber es war nicht so. Weil dadurch, was ich halt so schon über die Energien des Lebens und auch durch die schamanische Ausbildung, durch diese Trance-Reisen, was ich halt schon gelernt hatte, er war dann da. Und ich war dann so in meiner Trance und habe zu ihm gesagt, ich liebe dich. Und dann hat er auch gesagt, ich liebe dich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich verzeihe dir. Und dann hat er auch gesagt, ich verzeihe dir.
Wow. Und dann habt ihr auf diese Art auch einen Abschied. Dann hast du auf diese Art auch einen Abschied gefunden von ihm, der für dich versöhnlich ist.
Und dann habe ich gesagt, da ist meine Mutter, da ist Mama, da ist das Licht und da kannst du jetzt hingehen, geh dahin.
Ich finde es gerade ganz schön, wenn du das so erzählst, weil ich glaube, viele haben genau diesen Gedanken, den deine Freundin zu dir gesagt hat, oh, ich muss mich, bevor meine Eltern nicht mehr da sind, noch aussöhnen, wenn da noch was ist. Das ist ja so Volksgut eigentlich. Und wenn du jetzt sagst, nee, musst du gar nicht, du kannst es auch danach noch machen. So, finde ich voll schön. Also das finde ich gerade einen total schönen Gedanken.
Ja, und das ist auch dann nie zu spät. Also das kann jeder tatsächlich in dem Zeitpunkt, glaube ich, finden, wo es dann auch, da hat es für dich gepasst. Also da hast du für dich auch die Möglichkeit gehabt, auch eben das zu tun.
Mhm. Ja, und es hat sich richtig angefühlt und ganz stimmig. Und es war wirklich kein Gefühl mehr von Schuld oder, also es war nichts mehr davon da. Und das ist wirklich schön. Also wir können das wirklich über Raum und Zeit, können wir die Dinge noch klären mit den Menschen.
So sehr du jetzt mit vielen Dingen eine Verbindung hast, so sehr habe ich mich jetzt aber auch gefragt, weil du gesagt hast, ich habe meinem Vater dann auch gesagt, das geht jetzt nicht oder ich kann in dieser Situation jetzt mit dir keinen Kontakt haben. Wie ist es bei dir mit Grenzen setzen?
Oh, gute Frage.
Also kannst du dich schützen,
durfte ich
so, oder?
Voll lernen. Das musste ich total lernen. Also ich wusste ja mein halbes Leben nicht, dass ich so, wie man heute sagt, ein hochsensibler Mensch bin. Das wusste ich einfach nicht. Und ich habe wirklich bestimmt 20, 25 Jahre meines Lebens gedacht, das ist alles meins. Alles, was ich da wahrnehme, das ist alles meins.
Ach, krass.
Oh, und bis ich das echt begriffen habe, dass vieles einfach auch von den anderen Menschen ist und ne, auch von meinen Eltern eben, das durfte ich lernen. Und als ich das begriffen habe und dann auch eben die Strategien gelernt habe, auch Techniken gelernt habe, die Dinge dann auch aus meinem Feld rauszuholen, da fing eigentlich ganz viel Aufräumarbeit an. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon fertig bin damit, aber ich habe schon ganz schön viel aufgeräumt und habe wirklich, heute kann ich mich sehr gut wahrnehmen und kann auch immer besser wahrnehmen, was jetzt von meinem Gegenüber ist. Also das ist immer noch tricky, aber ich lerne das immer mehr und arbeite ja jetzt eben auch im therapeutischen Beruf. Also früher war es interessant, als ich mit depressiven Menschen gearbeitet habe, ich war total K.O. danach, weil ich mich eben nicht schützen konnte. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe betreutes Wohnen gemacht, bin nach Hause gefahren, habe mich erstmal 2 Stunden schlafen gelegt, weil ich immer so in dem Menschen eingetaucht bin, so sehr in sein Feld reingegangen bin, dass ich mich selbst verloren habe. Und sowas lernt einem ja auch keiner. Es bringt einem ja keiner bei. Und da bin ich echt total dankbar, dass ich da so Strategien gelernt habe, dass ich das heute ganz gut kann, ja.
Das ist ja auch ein Weg zur Freiheit, also in einer anderen Form dann Freiheit, ne?
Ja. Also ganz viel geht Freiheit für mich auch um emotionale Freiheit, um mentale Freiheit und auch die Freiheit, mich von meiner Vergangenheit zu befreien. Also ich verleugne meine Vergangenheit nicht, ich kann darüber sprechen, aber ich darf diese Geschichte auch ausziehen. Also so, dass ich muss diese Lebensgeschichte jetzt nicht ein Leben lang verfolgen. Ich habe Frieden geschlossen mit meinen Brüdern, auch wenn ich keinen Kontakt mehr habe mit meinen Eltern, auch wenn die schon verstorben sind und ich fühle mich gestärkt.
Gibt es noch Situationen manchmal im Jetzt? Also das klingt so, als die Vergangenheit hast du ganz gut so, hast deinen Frieden damit gemacht. Aber dass du dich im Jetzt manchmal nicht so gut schützen kannst, auch wenn du bist ja jetzt auf einem guten Weg, aber gibt es da immer noch Momente, wo du sagst, oh, oder gab es da kürzlich mal einen, wo du sagst, boah, das, da fällt mir jetzt ein?
Ja, ganz interessant. Ich habe gerade eine wunderbare Klientin, die ich hier vor Ort begleiten darf. Und wir hatten eine sehr interessante Situation, wo ich auch, wo ich getriggert war und habe aber auch sie ganz deutlich wahrgenommen, was bei ihr gerade abgeht, ihren Prozess. Und ich bin da ja sehr professionell, dass einfach, wenn ich eine Session gebe, dann haben meine Emotionen da nichts drin zu suchen. Das ist ja der Raum für sie, den ich für sie schaffe. Und es war hochinteressant, weil ich wirklich vor der Sitzung, die wir dann hatten, meine Techniken für mich angewendet habe. Mir ist dann einfach auch bewusst geworden, was hat mich jetzt genau getriggert. Es war, hatte auch was mit meinem Vater zu tun, war ganz interessant. Und ich habe eben so gewisse Techniken, wie ich mich auch, also wie ich so auf energetischer Ebene mich auf gesunde Weise abgrenzen kann. Und habe das alles angewendet und die Sitzung ist total gut verlaufen. Also ich war vorher sehr aufgeregt. Es hat mich eine gewisse Anstrengung gekostet, mich so zu konzentrieren. Aber in der Sitzung konnten wir alles wunderbar klären. Sie hat verstanden, wo sie eben getriggert war, wo ihre Themen waren und das, was ich da eben auch auf feinfühliger Ebene oder ne, auf dieser Astralebene wahrgenommen habe, das stimmte auch. Also das hat mich dann auch nochmal bestätigt, so in meiner Wahrnehmung. Und aber auch so schön, dass ich es halt separieren konnte. Ich konnte mit ihr so an ihren Themen arbeiten und war für mich eben mit meinen eigenen Themen beschäftigt. Ich habe das auch mit ihr kommuniziert, habe auch gesagt,
du gerade sagen, hast du gefragt, hast du erzählt? Das wollte ich gerade wissen.
Also, ja, genau. Genau, also ich habe ihr nicht konkret erzählt, worum es jetzt bei mir ging, aber ich habe ihr gesagt, dass ich auch ein Thema hatte, aber dass es meine Aufgabe ist, dass ich das mit mir löse. So, und dass wir jetzt hier sitzen in der Sitzung und lösen, ich möchte dir jetzt helfen, dein Thema dabei zu lösen. Hochinteressant, also war wirklich eine tolle Herausforderung zum Wachsen.
Ja, spannend. Jetzt bin ich ganz, ganz neugierig, was konkret du genau machst. Also wie gehst du, du hast Leute, also Klienten, Klientinnen, die zu dir kommen, um was zu bekommen oder was machst du mit denen?
Ja, ich bin so herzerfüllt, dass ich vor 2 Jahren meine Herzensaufgabe entdecken durfte. Und all die ganzen Ausbildungen und den therapeutischen Background, den ich halt hatte, ist eine wunderbare Basis, weil ich heute im Thema Liebe, Sex und Partnerschaft unterwegs bin und mit einzelnen Menschen sie in ihr Sexual Healing begleite. Also ich habe ein Programm, das nenne ich Sexual Healing. Und das andere ist ein Paarprogramm, wo ich eben Paare begleite, in ihre Fülle zu kommen als Paar. Und diese Klientin, die ist eben in dem Sexual Healing Programm, auch sehr interessant, eine Frau, die mit Endometriose zu tun hat, die immer schon Schmerzen hatte beim Sex und an diesen Themen darf ich jetzt mit ihr wirken und sie begleiten.
Wie bist du auf das Thema gekommen? Also ich meine,
das wollte ich auch so ähnlich, wollte ich es auch gerade fragen, ja, mach du.
Fast schon. Wie hat das Thema dich gefunden oder wie bist du auf das Thema gekommen, sagen wir mal so?
Wie ich auf das Thema gekommen bin, ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Also, weil ich da in der Psychiatrie habe ich gearbeitet, 7 Jahre, als ich noch in Deutschland war. Und als wir ausgewandert sind, war schon klar, wir wollen uns ein Online-Business aufbauen und auch ein Beratungsbusiness. Also mein lieber Mann, der ist auch, ich sage mal, natural born coach. Und er ist so, die Verkörperung eines männlichen Coaches. Und durch meinen therapeutischen Hintergrund und ich weiß einfach, ich kann sehr gut mit Menschen arbeiten. Und dann war so zuerst meine Idee, meine Expertise ist ja Depression, weil ich habe selbst meine Depression überwunden und ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe also auch Menschen begleitet, die in Depressionen waren. Und was mich auch damals, als ich noch angestellt war, es hat mich auch irgendwann unglücklich gemacht, weil ich keinen wirklichen Heilauftrag hatte. Ich durfte die Menschen begleiten, aber es war nicht so der Heilauftrag da, warum ich auch wusste, ich will diesen Job kündigen. Also ich hatte den auch kurz bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich tatsächlich meine Anstellung gekündigt, auch mich da wieder befreit, weil ich gemerkt habe, ich möchte Menschen in ihre Heilung begleiten und sie nicht einfach nur verwahren sozusagen.
Ja.
Und
was natürlich in Deutschland auch immer schwierig ist, weil dieser Thema Heilung ist ja, das darfst du ja nur unter ganz bestimmten Bedingungen immer sagen, dass du Heilversprechen gibst und solche Sachen. Bist. Genau, nur als Arzt, glaube Psychotherapeut, weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube nur als Arzt, gell? Das ist ist vielleicht bei euch auch ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite der Welt.
Und es war auch so, wo ich dann die schamanische Ausbildung gemacht habe, ne, wo ich das einfach so für mich auch erkannt habe. Also es ging ja, die ganz viele Jahre ging es um meine eigene Heilung. Und wie gesagt, ich denke, das ist ja ein Reflexionsprozess, den ich auch weiterhin führe. Aber ich fühle mich jetzt schon ziemlich ganz in mir, will ich mal so sagen. Jedenfalls habe ich dann ein Konzept geschrieben, um Menschen aus ihren Depressionen hinaus zu begleiten und durfte dann aber für mich erkennen, es erfüllt mich gar nicht so sehr. Es ist eher so, ich denke, ich kann das, aber es ist irgendwie nicht so das Thema, für das ich so brenne. Dann habe ich echt gemerkt, ich muss das jetzt fallen lassen. Und da bin ich erstmal in so ein Loch gefallen, weil es eigentlich auch darum ging, wir müssen jetzt mal langsam Geld verdienen, weil das Ersparte, mit dem wir ausgewandert sind, neigte sich dem Ende. Und der Basti sagte dann so, mein lieber Mann, ja, du kannst doch Frauen in ihre Weiblichkeit begleiten, weil das war schon ein Thema, was mich auch schon jahrelang beschäftigt hatte, so meine eigene Weiblichkeit, wie ich eben ja in meine weibliche Kraft komme. Und als er das so sagte, habe ich direkt gemerkt, ja, das ist toll, aber ich will auch Männer begleiten. Also ich will nicht nur mit Frauen arbeiten, weil die Männer sind genauso wichtig und ich sage, ich habe einen guten Zugang auch zu Männern. Ich kann auch gut mit Männern wirken. Ja, und so ist diese Idee entstanden. Also mein Herzensbusiness heißt Truth About Intimacy, also die Wirklichkeit der Intimität, wo ich eben Männer und Frauen und Paare begleite, ja, die wahre Intimität für sich wieder zu entdecken und zu leben. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ja, es ist wichtiger denn je, weil so viele Menschen so isoliert sind voneinander und auch mit so einem chronischen Oxytocin-Mangel durchs Leben laufen. Also die Menschen berühren sich viel zu wenig, haben viel zu wenig wirklich intime Beziehungen, also auf emotionaler Ebene und auf körperlicher Ebene. Also beides ist ja wichtig für die Menschen. Und das ist so mein Auftrag irgendwie hier.
Das ist aber auch ziemlich mutig, glaube ich, weil das ja schon auch ein Thema ist, wo, glaube ich, viele Leute auch so Zugangsschwierigkeiten haben oder auch Hemmnisse, oder?
Ja, darum ist es auch immer noch so im Aufbau. Also ich habe noch Kapazitäten frei aktuell. Also ich bin davon überzeugt, es wird eine große Welle kommen, dass immer mehr Menschen das erkennen, dass sie da eben einen Bedarf haben.
Ich glaube auch, dass der Bedarf tatsächlich sehr groß ist. Also ich glaube,
total, ja,
also das glaube ich ganz bestimmt. Nur glaube ich, fehlt vielen Leuten dann eben den Mut zu sagen, das gehe ich jetzt mal an, oder? Also da schaue ich auch mal genauer hin und tue nicht nur so, als wäre das jetzt halt nicht so wichtig. Und
ja, es ist total schambelastet. Ja. Ich sage, es ist auch so ein Luxusproblem. Luxusproblem Sex, Luxusproblem Sexualität, Intimität. Also im Moment, die Menschen, viele merken zum Beispiel gerade, dass sie ein Thema, dass sie Probleme mit Geld haben und so, dass sie in diesen Themen sich weiterentwickeln wollen. Aber so Intimität und Sexualität, das ist für viele noch so in der Versenkung und es kostet tatsächlich Mut und es kostet auch Bewusstheit, da hinzuschauen, zu sehen, weil es hängt ja alles zusammen. Also alle Lebensbereiche hängen ganz eng zusammen und die Fülle, so, also ich finde, wir wollen doch alle die Fülle im Leben haben und auch in Freiheit leben und das hat eben auch viel mit unserer Sexualkraft zu tun, weil die ist ja bei ganz vielen Menschen sehr unterdrückt.
Naja, und auch, glaube ich, gesellschaftlich auch geprägt, oder? Also
total.
Das, da wird, ich glaube, ich habe manchmal so gedacht, es wird nie so viel gelogen wie in der Sexualität. Also wenn Leute behaupten nach 20 Jahren, ja, wir haben noch jede Woche dreimal. Und wenn es da um die Häufigkeiten geht, ich glaube, da sagt keiner, entweder die sagen nix oder sie lügen. Das habe ich so oft schon gedacht. So.
Ja, aber das ist vielleicht auch,
ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich hatte so meinen Eindruck einfach, was ich so erlebe.
Ja, aber auch so eine Sichtweise von wegen als Camps auf die Häufigkeit an, also auch diese dieser Leistungsgedanke, der dahinter steckt.
Total. Es ist total leistungsverzerrt. Ich sage auch pornografisch verzerrt. Viele meinen, sie müssen so ein Sportprogramm absolvieren. Und darum haben der Basti und ich haben ja jetzt auch einen YouTube-Kanal im Januar diesen Jahres endlich eröffnet, wo wir auch ganz viel über Slow Sex sprechen und also über unsere Reise, die wir eben in diesem Thema jetzt schon begangen haben und auch so meine Reise so in meine weibliche Sexualität, weil ich glaube, viele Frauen zum Beispiel, die ganz viele Frauen leiden so unter dieser Unlust, sie haben einfach keine Lust mehr auf Sex und es liegt aber auch daran, weil sie gar keine, also meine Antwort war das eben, dass, weil ich hatte das früher auch, wenn ich in längerer Beziehung war, dass ich dann so eine Lustlosigkeit empfunden habe und mich immer gefragt habe, woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Weil mir war schon immer klar, dass Sexualität auch wichtig ist in einer Beziehung. Und meine Antwort, die ich für mich gefunden habe, war, dass ich einfach nie wirklich meine weibliche Sexualität gelebt habe, sondern meine Sexualität war extrem männlich geprägt und ich bin auch in dieses, was ich heute Objektivierung nenne, reingefallen. So als, ich bin jetzt das Sexobjekt von dem Mann. Ich muss dem Mann hier gefallen und ihn befriedigen. Und viele Frauen wollen das einfach irgendwann nicht mehr. Und das, so ging es mir eben auch, dass ich irgendwann im Laufe der Beziehung dann gemerkt habe, nee, ich will das gar nicht mehr. Ich will jetzt nicht hier ihm zu Kreuze kriechen irgendwie, sondern ja, ich hatte einfach keine Idee von meiner weiblichen Sexualität und das war auch eine interessante Reise, eben dahin zu kommen, dass ich heute ja, dass da wirklich wieder eine Lust ist. Also wir wollen das gar nicht mehr so lange aufschieben, weil es uns beiden einfach gut tut. Weil es einfach eine völlig andere Qualität hat, als das, was ich all die Jahre vorher in meinem Leben gelebt habe.
Ja, super. Also ich kann mir voll vorstellen, dass das, also auch wenn du sagst, du hast noch Kapazitäten frei, aber dass das ein Thema ist, was wirklich, wenn die Leute ihre Hemmschwelle überwinden, sich damit mal auseinanderzusetzen, dass die dann tatsächlich super davon profitieren können.
Oh, was kann man denn den Menschen so an die Hand geben, dass man denen sagt, so hey, probiert es doch mal aus, oder was erwartet die denn da? Oder kann man eben so Anreize geben, dass man sagt, hey, danach seid ihr total happy.
Danach hast du wieder Libido oder ja. So.
Ja, also, es hat ja ganz viel so mit der Beziehung zum eigenen Körper erstmal zu tun. Also im Sexual Healing für Frauen ist das ein ganz, ganz großer Punkt, aber auch für Männer. Männer sind zwar nicht so schambelastet meistens mit ihrem Körper wie Frauen, aber ja, so eine wirklich intime, innige Beziehung. Also Männer gucken sich zum Beispiel gerne einen Film an, wenn sie sich selbst befriedigen, und sind dadurch eben auch nicht wirklich bei sich selbst im eigenen Körper, in der Körperwahrnehmung. Also erstmal im Sexual Healing geht es darum, den eigenen Körper wahrzunehmen und also für die Frau zum Beispiel auch wieder eine Beziehung zur Gebärmutter aufzunehmen, also zu unserem heiligen Schöpferorgan, wo so ja die Quelle der Weiblichkeit in uns entspringt. Und da habe ich verschiedene Formate, die ich anbiete. Also es sind teilweise Entspannungsreisen, so tiefe Meditationen. Ich arbeite auch sehr gerne eben schamanisch, habe so ein paar schamanische Angebote. Heute zum Beispiel, heute Nachmittag bei euch dann Abend, habe ich ein kostenloser Workshop, der nennt sich Gebärmuttertönen. Das ist ein neues Format von mir, das letztes Jahr zu mir gekommen ist. Und das ist total schön. Da tönen wir die Töne unserer Gebärmutter.
Also man hört in sich rein erst, oder wie geht es? So kann man
genau,
das.
Genau, also es ist, ich führe die Gruppe dann dahin. Das wäre, also erstmal erzähle ich natürlich auch so ein bisschen was über die Hintergründe, und dann ja fühlen wir so in die Anbindung zwischen unserem. Also erstmal geht es auch so darum, Kopf, Herz und Gebärmutter wieder in Einklang zu bringen, dass wir wirklich so eine Anbindung zum Körper spüren, dass wir mal die Herrschaft des Verstandes überwinden und in den Körper hineinkommen und da hineinspüren. Und es war auch total interessant. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen zum allerersten Mal in der Gruppe angeboten, und die Erfahrungen waren ganz unterschiedlich. Also ich habe da auch drauf vorbereitet, dass ich gesagt habe, so, es kann sein, dass Direkttöne aufsteigen in dir. So war das bei mir, als ich das Format kennengelernt habe. Aber es kann auch sein, dass erstmal gar nichts kommt, und sei dann bitte nicht frustriert, ja, weil wenn du vielleicht ganz lange jetzt keine wirkliche Beziehung eben zu deinem Unterleib hattest, zu deinem Schoßraum, zu deiner Gebärmutter, dann kann es halt sein, dass da noch irgendwie Blockaden sind, dass du nicht so einen leichten Zugang dazu hast. Also auch das ist natürlich ein hochsensibles Thema. Mhm. Und was ich auch angeleitet habe, war, es kann auch sein, dass Emotionen hochkommen. Es kann auch sein, dass da eine Wut hochkommt oder eine Traurigkeit. Also da sitzen ganz viele Emotionen in unserem Schoßraum, und deshalb bedarf es schon eine sehr feinfühlige Begleitung.
Aber das macht doch Spaß, oder? Das ist nicht nur wütend und traurig, sondern das, also ich kann mir vorstellen, dass man da wahnsinnig viel kichern muss, auch da, weil man ja da immer wieder so an so Dinge hingeführt wird, wo man sich denkt, so hihihi, das mache ich jetzt eigentlich nicht mit anderen Leuten aus, oder?
Ja, total schön. Also ich musste auch ein bisschen so kichern letzte Mal, und eine Frau, die hat mir auch so ein tolles Feedback gegeben nachher. Sie hat sich lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Die ist nachher auch aufgestanden, und die war so im Flow mit sich, mit ihrem Körper und mit ihren Tönen, und das war wunderschön. Also es war wirklich die Bandbreite, es war alles da, von ich bin total selig und lebendig, und eine Frau hat nachher gesagt, du, ich bin ein bisschen schockiert, weil das so blockiert war eben. Ne? Ganz, ganz interessant.
Machst du solche Sachen auch online, oder machst du die live bei euch?
Nee, das sind jetzt Online-Formate. Genau, das Tönen habe ich bisher online angeboten.
Und das bietest du dann in Deutschland an, oder bietest du das international an?
Ja, im Grunde ist es auch international. Also wenn jetzt hier in Paraguay jemand mitmachen würde, der müsste sich dann hier um 2:30
Ah ja,
vor Zoom sitzen und in Deutschland ist dann halb.
Aber du orientierst dich an Europa, sage ich jetzt mal so.
Ich orientiere mich an Europa, weil ich mich auch mit der deutschen Sprache da jetzt irgendwie sicherer fühle. Mhm. Also langfristig finde ich das Englische natürlich auch interessant, dadurch einfach noch viel, viel mehr Menschen erreichen zu können. Aber gerade jetzt so in diesen 1-zu-1-Kontakten fühle ich mich mit Deutsch schon ganz sicher, ja. Mhm.
Wie sind das in Paraguay mit der Sexualität und der Intimität? Kannst du das wahrnehmen, dass das da komplett anders ist? Oder wie gehen die damit um?
Ja, also so das Männer-Frauen-Bild ist hier doch schon noch recht anders.
Ist es noch traditionell so ein bisschen oder mehr?
Ja, also die Männer werden schon eher so zu den Machos erzogen. Und die Frauen, die eben funktionieren müssen für den Mann, das ist schon noch sehr so, ja. Es werden sehr viele junge Frauen schon schwanger. Mhm. Also ja gut, dadurch ist die Bevölkerung auch sehr jung, aber es sind eben auch sehr häufig eben 16-, 17-Jährige, die schon Babys bekommen. So ein bisschen rückständig, wenn wir das so aus unserer Perspektive betrachten.
Aber rückständig da, aber wie ist es mit der Sexualität? Ist das auch ein Tabu? Reden die da drüber? Oder, weil ich bin da völlig naiv.
Paraguayaner.
Nee, aber ich wenn ich mir so zum Beispiel spanische oder italienische Filme angucke, was ja auch, ich kenne mich nicht gut aus, aber da habe ich immer so das Gefühl, dass diese Frauen, die haben zu ihrem Körper ein viel entspannteres Verhältnis oft als zum Beispiel deutsche Frauen.
Ja,
also ganz klischee-mäßig gedacht jetzt. Ich will jetzt da niemanden diskriminieren, aber das ist einfach nur so ein Eindruck.
Nee, das find ich schön, dass du das so sagst, weil was mir schon auffällt, ist, dass die paraguayischen Frauen schon mehr in ihrer weiblichen Kraft sind. Also
schon,
da ist
oder?
Schon mehr Weiblichkeit und ich würde behaupten, ich meine, das ist natürlich auch wieder ganz individuell, ne?
Ja,
aber nicht so viel Scham belastet eben, was jetzt den Körper, das Körperliche betrifft. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja hier auch die katholische Kirche eingezogen in Paraguay. Und es ist interessant, dass auf der einen Seite ist es so ein Tabuthema. Mhm. Da wird nicht drüber gesprochen. Das wird nur hinter verschlossenen Türen, Vorhang zu, gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon häufiger gehört, dass Gott und die Welt hier mit jedem, also dass viel fremdgegangen wird.
Yeah. Oh,
es gibt zum Beispiel auch so Hotels hier, weil klar, viele Menschen leben hier auf engstem Raum zusammen. Große Familien leben halt mit allem Mann in einer kleinen Hütte. Und dann gibt es so Hotels, wo man sich hier auch mal stundenweise einbuchen kann. Ich meine, das können natürlich auch Paare nutzen, das ist ja auch schön. Mhm. Aber so wie ich das mitbekommen habe, nutzen das halt auch Menschen, die
für ihre Seitensprünge
fremdgehen.
Ja.
Mhm. Das ist echt interessant. Aber ich frage mich manchmal wirklich, weil man das ja immer wieder hört, wenn irgendwas verboten ist oder so tabuisiert wird, also durch die Kirche oder wen auch immer, dass es dann viel krasser gemacht wird, als wenn es alles erlaubt ist. Also dann, ich weiß es nicht, das ist, frage ich mal dich so, ist das auch dein Gefühl oder dein Eindruck? Oder?
Ja, also der Reiz des Verbotenen. Ne?
Vielleicht ist es das.
Dann wird es halt auch nicht langweilig. Ich glaube schon, dass auf der ganzen Welt und Männer und Frauen überall wird fremdgegangen. Und da ist ja dann auch wieder die Frage, so warum machen Menschen das? Das ist ja eben, was ich eben erzählte. Ich habe mit 12 Jahren meinen Vater beim Fremdgehen erwischt. Und seitdem ist dieses Thema in meinem Feld. Das heißt, seitdem beschäftige ich mich damit, warum gehen Menschen fremd? Und ich habe dann auch selber mal die Erfahrung gemacht in einer Beziehung und bin auch betrogen worden. Und
also du bist nicht fremdgegangen, sondern du bist betrogen worden?
Also beides. Ich habe alle Erfahrungen mitgenommen.
Ja.
Als ich damals fremdgegangen bin, habe ich danach aber auch direkt die Beziehung beendet, weil ich irgendwie gedacht habe, ja gut, dann ist die Beziehung jetzt auch zu Ende. Mhm. Also ich kenne aber auch diesen Schmerz, der da drin steckt, dieses schlechte Gewissen zu haben, aber auch den Schmerz, ne, als damals mein damaliger Partner mir das dann eben gebeichtet hat, dass er fremdgegangen ist. Auch diesen Schmerz kenne ich. Und dadurch ist in mir auch so dieser Wunsch gereift, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir eine Beziehung, in der wir offen über alles sprechen können, wo wir nicht einfach hintenrum gehen müssen und uns das dann so holen, sondern ich möchte, wenn ich solche Gelüste habe, dann möchte ich mit meinem Partner darüber sprechen können. Und diese Beziehung habe ich ja heute. Also das ist sehr, sehr großartig und das ist natürlich nicht immer leicht und das tut einem dann auch mal weh, wenn man über solche Sachen spricht. Aber ich habe immer gedacht, es ist doch besser, dass wir vorher darüber sprechen und dann tut's mal weh, als den Schmerz zu erleben, wenn jemand eben, weiß ich nicht, schon monatelang eine Affäre laufen hat oder so und man wirklich so dieses Gefühl von betrogen werden erlebt. Mhm. Weil ich meine, es gibt auch so einen schönen Satz, nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Also woran man ja einfach auch sieht, wie sehr die Gesellschaft krankt darin, dass Menschen nicht offen miteinander reden können und dann sind da sexuelle Gelüste und dann ist das Schamelast und dann darf man da nicht drüber reden und dann geht man lieber woanders hin und holt sich dann dieses Vergnügen, weil es dann vermeintlich leichter ist, als sich diesen eigenen inneren Emotionen zu stellen und darüber ja auch mal ehrlich bei sich selber hinzuschauen und ja, das ist ein Riesenthema.
Meinst du nicht, dass da auch oft Ängste dahinter stecken, wenn man, also dieses nicht miteinander reden oder sowas nicht auszusprechen, passiert ja oft aus irgendeiner Scheu, Angst, Scham raus, dass irgendwas passieren könnte, wenn ich sage. So, also ja. Ich glaube, das ist ganz stark. Also wenn man diese Angst, diese Scham verlieren würde, weil man vielleicht mal merkt, man hat es gesagt und es ist gar nicht so schlimm. Also ja. Es passiert nicht viel, außer dass man sich auseinandersetzt. Ich glaube, da kann man Leute nur ermutigen dazu, oder? Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle. Ich kann da von mir selber auch ausgehen, dass ich manchmal Sachen schon nicht gesagt habe. Also nicht nur auf Sexualität bezogen, sondern weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich das jetzt anspreche, was dann wohl passiert? Mhm. Weißt du, so.
Also ja, total. Ja. Absolut. Also es ist Angst, abgewiesen zu werden, Angst, verlassen zu werden.
Sowas, ja.
Ganz, ganz viele Ängste stecken dahinter. Und deshalb ermutige ich die Menschen absolut darin, diese Erfahrungen zu machen, dass eigentlich nichts passiert und dass sogar das Vertrauen immer stärker wird. Also je ehrlicher wir miteinander sind, desto mehr Vertrauen können wir auch aufbauen in der Partnerschaft. Und ich benutze ja auch den Terminus brutale Ehrlichkeit, weil es ist manchmal brutal, wenn wir immer wieder ehrlich zu uns sind. Und es ist auch ganz ehrlich, es ist auch ein Leben lang eine Challenge. Das hört auch nicht auf. Wenn ich jetzt sage, so, ich bin jetzt authentisch.
Zack, Klick, für immer.
Das hört nicht auf, weil dann kommt irgendwie wieder ein anderes Erlebnis oder irgendwas kommt in mein Leben und dann bin ich wieder gefordert, ehrlich zu mir selbst zu sein und ehrlich zu meinem Partner zu sein. Also das ist wirklich eine Life-Challenge. Ja. Aber ich finde, man wächst dadurch so zusammen und dadurch können wir auch wirklich das Potenzial in unserer Beziehung ausschöpfen, was wir halt ja sonst nur ankratzen, ne, diese Vermeidungstaktik und sich dann eben auch zum Beispiel woanders zu befriedigen, weil es dann vermeintlich leichter ist, dann bleiben wir immer so an der Oberfläche in der Beziehung zu uns selbst und auch zu unserem Partner. Mhm. Also ich glaube einfach, die Menschen, die wirklich authentisch leben wollen, die dürfen diesen Weg einfach gehen.
Jetzt haben wir schon ziemlich viel gesprochen. Und wir haben dich eine ganze Menge gefragt, wollen dir jetzt aber umgekehrt die Möglichkeit geben, eine Frage an uns zu stellen, die dich interessiert. Abgesehen von der Frage, warum wir diesen Podcast machen, weil wir die schon sehr oft beantwortet haben. Da könnt ihr in anderen Folgen nachhören oder in dem Teaser, der noch kommt. Und genau, jetzt würde ich dich fragen, was möchtest du uns fragen?
Ja, liebe Karin, ich würde über dich gerne ein bisschen was über deinen Hintergrund erfahren.
Ach so. Also ich bin von meiner Ausbildung her Schauspielerin und habe aber ganz viele andere Dinge gemacht, nachdem ich dieses Studium fertig gemacht habe und bin jetzt über viele Umwege in einem Impro-Theater-Projekt Projektleitung. Und ich bin zusammen mit der Lotte auch in einer Impro-Theater-Gruppe. Also Impro-Theater spielt bei mir ziemlich eine große Rolle. Und das ist auch inzwischen ein Lebenselixier, so ein bisschen für mich, so ein Lebensmotto auch.
Ah, wunderschön. Ich liebe Impro-Theater. Das befreit einen auch so mental. Das ist großartig.
Genau. Es ist Freiheit pur, finde ich auch.
Mhm. Wow.
Das ist spannend. Also vielleicht kann man noch dazu sagen, die Laila war mit ihrem Mann Basti schon in dem Beziehungswahnsinns-Podcast. Deswegen
genau, da machen wir jetzt einfach eine Werbung für den Podcast.
Eine Cross-Werbung.
Ein Cross-Promotion für Lottes anderen Podcast, wer da noch nicht reingehört hat, den Beziehungswahnsinn.
Genau. Deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen mehr zurückgehalten als sonst, weil ich wollte nicht ähnliche Sachen.
Sonst habe ich immer keine Chance.
Was meinst du? Hast trotzdem keine Chance.
Sonst habe ich immer keine Chance. Nein, entspannt. Also Leute, wenn ihr euch wundert, warum die Karin heute so viele Fragen gestellt hat, dann liegt es an der freundlichen Kollegin, die einfach mal eine Bühne geboten hat. So ist es nämlich auch im Impro-Theater, da lässt man sich nämlich auch gegenseitig glänzen. So ist es. Vielen Dank.
Und wie heißt deine Gruppe? Deine Impro-Gruppe?
Also die Gruppe heißt tatsächlich noch Impro Goes Loose, aber wir sind immer mehr da dran, glaube ich, dass wir irgendwann vielleicht auch den Namen ändern, aber wir machen vor allen Dingen Live-Stories. Also da findet man was Ähnliches, was wir jetzt auch in dem Podcast hier machen, nämlich Geschichten von Menschen, nur dass wir da auch noch mit improvisatorischen Mitteln die etwas aufarbeiten, würde ich mal sagen.
So kann man sagen, ja.
Und wird das auch mal aufgezeichnet? Habe ich hier in Paraguay irgendwie die Möglichkeit, mir mal so eine Impro-Session anzuschauen?
Tatsächlich ist wahrscheinlich für die Leute, die jetzt zuhören, schon zu spät. Aber ihr könnt ja immer auf der Homepage gucken, was für Termine sind. Aber für dich tatsächlich am 9. Mai online die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Also vielleicht hast du Lust und schaust bei uns vorbei.
Total
also,
gerne.
Also wir haben da so einen Online-Auftritt, eine Stunde, ja. 9. Mai, da kannst du eine Mail schreiben an mich. Ich kann dir das nachher noch sagen. Also das ist die Mail ist mail@lifestories.de, also auch für die, die sich sonst noch dafür interessieren. Mhm. Wobei, wenn wir den Podcast senden, ist der Auftritt wahrscheinlich vorbei.
Das macht ja nichts. Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten. Wir wissen ja nicht, was bis dahin passiert.
Genau. Ja, und wir haben einen auf einem Kongress gemacht, einen Online-Auftritt, jetzt kürzlich. Und das lief, wir wussten auch nicht, ob das wirklich funktioniert, unser Format, was wir sonst nur live machen, also vor Corona, ob das online geht. Und es ging sehr gut. Da gibt es auch einen Teaser im Internet auf YouTube, kann man sich angucken, 5 Minuten so.
Genau, da kannst du schon mal reingucken, ob dir das gefällt. Wäre ich gespannt, was du dazu sagst.
Super gerne.
Dann kann man direkt einfach über uns Tickets kaufen und kriegt dann den Zoom-Link und dann geht's los.
Genau. Schön.
Ja.
Ja, da freue ich mich drauf, da schaue ich rein.
Cool, dann schicke ich dir nachher nochmal die Daten zu, wenn du willst, wann das ist.
Sehr, sehr gerne. Genau. Mhm.
Was hast du denn jetzt als nächstes vor? Was sind denn jetzt deine nächsten konkreten Pläne?
Ja, jetzt heute das Gebärmuttertönen.
Mhm.
Und das wird es jetzt auch regelmäßig geben. Das wird auch ein kostenfreies Angebot bleiben. Und dann gibt es ja regelmäßig eben noch meine energetische Gebärmutterreinigung. Das ist auch eben so ein Format für Gruppen, die regelmäßig reinkommen und was dann stattfindet. Und dann sind wir fleißig mit unserem YouTube-Kanal dran. Also Basti und ich, wir nehmen zusammen Videos auf und er auch schon mal alleine und ich auch schon mal alleine. Ist auch immer so eine Organisation, sich dann so zusammen zu organisieren, dass wir dann eben zu zweit ein Video aufnehmen. Aber das macht uns riesen Spaß. Also wir merken wirklich, dass wir da eine Gabe haben, weil es einfach so Freude macht. Also wir sitzen gerne vor dieser Kamera und plappern da rein, was ich mir also auch vor Jahren noch nicht hätte vorstellen können, dass mir das mal so einen Spaß machen würde. Und das andere ist, ich will jetzt unbedingt an meinem Buch weiterschreiben, weil ich habe letztes Jahr angefangen und ich habe total den Faden verloren. Ich habe jetzt monatelang nicht mehr geschrieben. Für irgendwas war es gut, also es hat sich energetisch natürlich auch wieder viel getan, es ist viel in Bewegung gekommen. Für irgendwas war es gut, ich möchte jetzt endlich mal wieder den Anfang finden und weiterschreiben. Das ist so ein, ja, mir auch so eine Herzensangelegenheit.
Was ist das Thema?
Für ein Buch?
Also der Arbeitstitel heißt Die Wirklichkeit der Sexualität.
Cool. Ah, die Wirklichkeit.
Ich weiß noch nicht, ob es so bleibt. Vielleicht werde ich es nochmal umnennen. Mal gucken.
Aber es geht um euer Thema, um dein Thema praktisch. Also
genau.
Schon.
Ja, es geht um Sexualität.
Super. Ja, sehr schön.
Wenn du eines Tages auf dein Leben zurückschaust, was möchtest du gewesen sein?
Eine Botschafterin der Liebe.
Wow. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Nee, das ist doch ein super Schluss.
Ja, dann vielen Dank, Laila, dass wir heute mit dir sprechen durften.
Ich danke euch. Ganz,
für
ganz
alle,
vielen Dank
noch
für eure
Lust haben, in weitere Podcasts reinzuhören, tut es einfach. Teilt uns mit, was ihr gut findet. Teilt uns mit, was ihr euch noch wünscht, wen ihr euch noch wünscht. Und sagt anderen Leuten Bescheid, dass es diesen Podcast gibt.
Danke. Bis bald.
Ganz, ganz lieben Dank. Tschüss, ihr Lieben.